Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid zu diesem fünften Vertiefungsvortrag mit dem Titel auf den Buchstaben erfüllt, die Milleriten in der Prophetie. Und wir wollen uns mit der Frage auseinandersetzen, ob ihre Bewegung prophetisch war. Beginnen wir mit William Miller. Schließlich öffnete mir Gott durch seinen Heiligen Geist die Augen, als ich fast verzweifelte. Nun sah ich Jesus als einen Freund und meine einzige Hilfe und das Wort Gottes als vollkommene Richtschnur für das Leben. Diese Worte stammen aus dem Jahre 1816. Miller findet, und das war der Ausgang der Bewegung, Christus in der Schrift. Und er bezeichnet ihn als seinen Freund. Das sollte die wahre Grundlage sein. Das heißt, im Jahre 1816 hat sich Miller bekehrt zu Christus und im Jahre 1818, zwei Jahre später, entdeckte er die Prophetie und darunter auch die Prophetie aus Daniel 8, Vers 14. Da heißt es, nach zwei Jahren des Studiums der Schrift kam ich im Jahre 1818 zu dem feierlichen Schluss, dass in etwa 25 Jahren alle gegenwärtigen Ereignisse ihr Ende finden werden. Und was für ein Schluss, auf solch ein Resultat zu kommen, dass die Welt vielleicht noch 25 Jahre für die Existenz hätte und dann alles vorbei wäre. Das heißt, wir tragen auch dieses Ereignis ein. Im Jahre 1818 erkennt er also, das Weltende würde in 25 Jahren stattfinden. Und interessant ist, dass Gott für diese Erkenntnis, die er aus dem Wort gewonnen hatte, keine Theologen der damaligen Zeit gebraucht hat, sondern einen einfachen Farmer, der durch Eigenstudium auf diese Prophetie kam und sie entdeckte. Für 13 Jahre würde er denn innere Kämpfe haben. Aber im Jahre 1831 betete er dann, dass, sofern er eine Einladung bekommen würde, er folgen und auch diese Wahrheiten verkündigen würde. Ich schloss ein ernstes Abkommen mit dem Herrn, dass, wenn er mir den Weg ebnen würde, ich gehen und meine Pflicht für diese Welt erfüllen würde. Also mit anderen Worten, wenn ich eine Einladung erhalten würde, öffentlich an einem Ort zu sprechen, würde ich gehen und ihnen erzählen, was ich in der Schrift über das Herrnkommen erkannt habe. Miller hatte bis dato noch nie eine Einladung erhalten, aber kaum eine Stunde später klopfte es an seine Tür und es war die erste Einladung in seinem Leben. Das heißt, das Gebet fand im Jahre 1831 statt und dieses wurde erfüllt und erhört und daher begann er ab 1831 mit der Verkündigung der 2300-Jahr-Prophetie. Und sein Thema war das Gericht und das nahende und drohende Gericht. Dies entsprach der Verkündigung der ersten Engelsbotschaft. Darin heißt es, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und diese Engelsbotschaft erfüllten sie, auch wenn sie sich irrten und das Ereignis am Ende der 2300 Jahre nicht ganz verstanden, haben sie trotzdem das Gericht verkündet. Auch wenn es zu einem Fehler in der Anwendung der Prophetie kam und sie das gleichgesetzt haben mit der Wiederkunft. Miller war zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alt. Er würde für 8 Jahre in den Dörfern verkündigen und klar und ersichtlich wäre, dass man so über diesen kleinen Einflussbereich die Welt nicht warnen könnte vor diesem großen Ereignis. Und daher sollte 1839 das Werk sich gewaltig ausbreiten. Das heißt, Heims holte Miller nach Boston und von nun an sollten die Großstädte erreicht werden. Ich sagte ihm, also Miller, dass sich Türen in jeder Stadt öffnen würden und die Warnung zu den Enden der Erde gehen würde. Hier begann ich, Vater Miller zu helfen. Das heißt, bisher war das Licht unter einem Scheffel gestellt, aber nun würde Heims Miller exponieren und seine Botschaft hinaustragen. Heims sollte sein Versprechen halten. Und im Jahre 1840 war es dann Zeit für die erste Zeitschrift The Signs of the Times. Zudem wurde die erste Zeltversammlung ins Leben gerufen, ebenfalls durch Heims. Dies war im Sommer 1842. Und damit sollte ihr Einflussbereich um ein Vielfaches größer werden. Über das Science of the Times würden sie über den Zweck der Zeltversammlung informieren. Und darüber erfahren wir, das wesentliche Ziel dieser Versammlung ist es, Sünder zu erwecken und durch das Geben des Mitternachtsrufes Christen zu läutern. Das erinnert uns dieser Mitternachtsruf an Matthäus 25. Und da war es so, dass die Jungfrauen auf den Bräutigam gewartet haben, aber durch die Verzögerung müde und schläfrig geworden sind. Aber dann um Mitternacht war ein lautes Rufen zu vernehmen und das war der Mitternachtsruf. Und wir lesen darüber, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Könnte es sein, dass die Miller-Bewegung Matthäus 25 erfüllt hat? Wofür stehen die Jungfrauen? Die Jungfrauen gehen und machen sich auf zum Bräutigam. Könnte es sein, dass dies die Adventbewegung ist, wo wirklich Gottes Volk auf Erden, die Christen, sich hervorstrecken und ausrichten nach diesem Bräutigam, nach Christus? Und dann in dem Gleichen, es war die Rede von dem Ruf um Mitternacht, könnte es nicht sein, dass als im Sommer 1842 durch die Verkündigung des genauen Zeitpunkt ist der Wiederkunft Christi, als die Bewegung ihre Kraft zurückerhalten hat, die zuvor schläfrigen Kinder Gottes, die zuvor schläfrigen Christen jetzt erwacht sind zu neuem Leben und jetzt realisiert haben, wie nah die Ankunft Christi wirklich ist. Jetzt rückte der Zeitaspekt immer mehr in den Fokus. Es sei beschlossen, heißt es hier, dass es nach Ansicht der Anwesenden dieser Konferenz ernstzunehmende und wichtige Gründe gibt, anzunehmen, dass Gott den Zeitpunkt des Endes dieser Welt offenbart hat. Und jetzt legten sie sich genauer fest und das gab dieser Bewegung neue Kraft. Und das ist das Jahr 1843. Das heißt, nach ihrer Überzeugung würde Christus im Jahre 1843 wiederkommen. Und dieses Datum schlug wirklich ein und führte dazu, dass die Zuhörer aus ihrem Schlaf gerissen wurden. Eigentlich so, wie man es von einem Mitternachtsruf nach dem Gleichnis erwarten würde. Selbst Miller zog mit. Ich wurde immer zuversichtlicher in meiner Annahme, meinen Erlöser von Angesicht sehen zu dürfen, wenn ich sein bin im Jahre 1843. Und damit wurde das Weltende immer näher und immer greifbarer für die Milleriten. Auch dieses Ereignis finden wir hier eingetragen. Das heißt, ab 1842 fand der Mitternachtsruf statt und dadurch, durch die Verkündigung des Zeitpunktes, kam die Kraft zurück in die Bewegung. Und war dies nicht ein historischer Moment? Das heißt, sofern sich Matthäus 25 erfüllt hat und uns ist offenbart, dass sich in ihrer Bewegung Matthäus 25 erfüllt hat, dass Jesus letztlich über sie geweissagt hatte und sie es waren, an die Christus gedacht haben musste, als er das Gleichnis von Matthäus 25 gesprochen hat. Und daher wurde jetzt der Beschluss gefasst, durch Zeltversammlungen möglichst alle Menschen zu erreichen, weil nicht mehr viel Zeit bliebe. Diese Mittel der Zeltversammlungen, heißt es hier, wurden überaus von Gott zur Erweckung und Errettung von Seelen gebraucht und gesegnet. Warum sollten wir dann nicht von ihnen als eines der wirksamsten Mittel zum Geben des Mitternachtsrufes Gebrauch machen? Wir glauben, es wäre grob fahrlässig, nicht davon Gebrauch zu machen. Das heißt, ab sofort wurden massivst Zeltversammlungen einberufen und diese Zeltversammlungen boten Platz für viele Menschen, die zum gleichen Zeitpunkt dann diese Botschaft hören konnten. Das heißt, ab 1842 wurde das große Zelt eingesetzt und dieses große Zelt trug bislang unbekannte Dimensionen. Die zeitliche Dringlichkeit rückte immer mehr in den Vordergrund. Das sehen wir auch anhand des folgenden Beschlusses. Es sei beschlossen, dass wir uns deutlich vor Augen halten müssen, dass wir in diesem Jahr unsere letzten Gebete sprechen, unsere letzten Bemühungen treffen, unsere letzten Tränen für eine sterbende Welt vergießen können. Stellt euch vor, wie es wäre, wenn wir heute in einer Welt leben würden, wo klar wäre, sie würde nur noch für etwa ein Jahr existieren. Und damit würde das ewige Schicksal heute von diesem Hier und Jetzt auf dem Spiel stehen und davon abhängig sein. Da uns nun nur noch so wenig Zeit zur Verfügung steht, um die schläfrigen Jungfrauen aufzuwecken und Seelen zu retten, müssen wir hart arbeiten, Tag und Nacht arbeiten. Gott sendet uns aus, in Eile die letzte Einladung zu geben. Und wir müssen ernsthaft arbeiten und sie nötigen, doch zu kommen, damit sein Haus gefüllt werden möge. Warum? Weil ich erwarte, dass Gott die Welt erschüttern wird. Das heißt, das Ziel war es, möglichst viele zu erretten. Der Mitternachtsruf muss nun erschallen. Ein gewaltiges Beben muss die Sünder erschrecken, bevor die Tür der Gnade für immer für sie verschlossen ist. Sie müssen verstehen, dass es jetzt ist oder nie, und sie werden es verstehen. Das heißt mit anderen Worten, der Mitternachtsruf wäre der letzte Ruf an die Welt, und ihr Leben würde von der Annahme oder Ablehnung dieser Botschaft hängen. Auch William Miller sah Matthäus 25 zu seiner Zeit erfüllt. So heißt es: Ich bin nun zu Hause und meine Gesundheit ist so gut, wie man es nach einer so langen und ermüdenden Tour wie meiner letzten nur erwarten kann. Ich hatte nicht einen Tag der Ruhe seit Anfang März. Das heißt, William Miller war so beschäftigt im Verbreiten dieser Botschaft, dass er keine Zeit zum Ruhen fand. Wie dieses alte Gerüst zusammengehalten wird, kann ich nicht genau sagen, es sei denn, dass Gott durch seine besondere Vorsehung eingegriffen hat. Es ist für mich wahrlich erstaunlich, dass Gott solch ein unwürdiges Werkzeug wie mich gebraucht, um den Mitternachtsruf zu geben. Das heißt, seit 1840 setzen sie die Zeitschrift The Signs of the Times ein. Seit 1842 wurde dann auch selbst die Zeitschrift The Midnight Cry, also auf Deutsch der Mitternachtsruf, veröffentlicht. Und die erste Ausgabe kam aus dem 17. November 1842. Und darin lesen wir dann solche Sätze wie folgender: Unser Werk ist eines mit unbeschreiblichem Ausmaß. Es ist eine Mission und ein Vorhaben, das in einigen Aspekten nicht zu vergleichen ist mit irgendetwas, das bisher die Energien der Menschheit weckte. Es handelt sich hierbei um eine Warnung, einen Ruf, welcher von solchen dargebracht wird, die von den verschiedensten protestantischen Gruppen kommend als Wächter auf den Mauern der moralischen Welt stehen und glauben, dass der Weltenkrise gekommen ist. Unter dem Einfluss dieses Glaubens rufen sie vereint aus: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Im Jahre 1842 wurden auch das erste Mal die modernen Medien eingesetzt. Dafür hatte Charles Fitch seine prophetischen Karten entworfen. Und die Milleriten sahen diese Karten als eine Erfüllung von Habakuk 2. Denn dort heißt es: Der Herr aber antwortete mir und sprach: Schreibe auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Das heißt, auf diesen Karten waren dann abgebildet die milleritischen Lehren. Und man könnte sozusagen im Vorbeigehen schauen und die wesentlichsten Eigenschaften und Merkmale ihrer Botschaft sehen. Wir tragen auch dieses Ereignis wieder ein. Das heißt, wir haben das Jahr 1842, wo die 1843er Karte entworfen wurde. Diese wurde ab November 1842 eingesetzt, und so sollte sich das Weltende und das Jahr für das Weltende bei den Zuhörern und den Zuschauern einprägen. Bisher hatten sie immer gesagt, das Weltende würde um das Jahr 1843 stattfinden. Doch nun würden sie sich Anfang 1843 konkreter äußern. Dazu heißt es, ich bin davon überzeugt, dass Christus, so wie es sich aus dem jüdischen Kalender ergibt, irgendwann zwischen dem 21. März 1843 und dem 21. März 1844 kommt, seine Heiligen mit sich bringt und jeden nach seinen Werken belohnen wird. Das heißt, weil das Kalenderjahr ungleich dem biblischen, dem jüdischen Jahr ist, würde der Jahresbeginn am 21. März 1843 stattfinden. Damit wäre der 21. März der Beginn des letzten Jahres, so ihre Annahme. Und bisher waren die Kirchen Nutznießer dieser Bewegung, denn ihre Reihen wurden dadurch gut gefüllt durch die Verkündigung. Die Lehre der Milleriten mag vermutlich in den meisten Fällen zweitrangig gewesen sein. Hauptsache die Früchte waren gut und die Glieder strömten herbei. Doch als das Weltende immer prominenter wurde und die Bewegung immer mehr an Eigendynamik gewann, begannen die Kirchen sich zu distanzieren. Auch hatten sie begonnen, die Milleriten aus ihren Gemeinden auszuschließen. Deswegen war es Charles Fitch, der der Erste war, zu verkündigen, dass diese Kirchen Babylon geworden sind und dass sie abgefallen sind und dass sie letztlich aus diesem System der abgefallenen Kirchen herauskommen müssen. Das war im Juli 1843. Da sagte er, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Und dann erklärt er weiter, aus Babylon herauszukommen bedeutet, sich zu der wahren biblischen Lehre der persönlichen Wiederkunft Jesu Christi zu bekehren. Diese Worte verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und wurden von den Milleriten ernst genommen. Im Juli 1843 teilte Fitch seine Auffassung und im Februar 1844 wurde dies zur allgemeinen milleritischen Ansicht und Empfehlung. So heißt es, solchen Gläubigen, denen das Privileg der offenen Befürwortung der Lehre des baldigen Kommens des Herrn verwehrt wird, empfehlen wir, sich von allen konfessionellen Strukturen zurückzuziehen, da sie nicht in solch einer Gemeinschaft verbleiben können, ohne ihre Frömmigkeit, Frieden und Nützlichkeit zu verlieren. Auf diese Weise waren es vermutlich um die 50.000, historische Quellen sagen bis zu 150.000, die sich aus ihren Kirchen zurückgezogen haben. Und dann fand die erste Enttäuschung am 21. März 1844 statt. Auch dies tragen wir uns ein auf unserer Karte. Die Enttäuschung hielt sich letztlich in Grenzen, weil sie sich ja lediglich auf ein Jahr festgelegt hatten und sie immer auch darauf hingewiesen hatten, dass es gut sein kann, dass sie einen Fehler in der Kalkulation gemacht hatten. Selbst einen Monat vor der Enttäuschung hatten sie darauf nochmal hingewiesen. Auch wenn wir uns, heißt es, in der Zeit geirrt haben sollten, sind wir doch voller Zuversicht, dass das Ereignis, auf das wir warten, das nächste größte Ereignis der Weltgeschichte ist. Das heißt, auch wenn der genaue Zeitpunkt unsicher wäre, was sicher wäre, ist, dass das nächste große Ereignis die Wiederkunft Christi ist. Damit wurden die Kirchen noch feindseliger. Und spätestens jetzt war damit ein Auszug aus diesen Kirchen notwendig. Und Trost fanden sie in dieser Zeit in der Schrift, denn die Schrift sprach ja von einer Verzögerung. So heißt es beispielsweise in Matthäus 25, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und im Habakuk Kapitel 2 hieß es, wir hatten den ersten Teil bereits gelesen, da ging es ja um diese Tafeln, die gemacht werden sollten, damit jeder sie am Vorbeigehen sehen könnte. Und dann heißt es weiter, wenn sie sich auch hinzieht, das heißt die Verheißung, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Das heißt, eine Verzögerung des Ereignisses war damit mehrfach in der Schrift angekündigt. Auch das tragen wir uns wieder ein. Habakuk 2 gab ihnen damit Kraft und damit war die erste Enttäuschung tragbar und machbar. Heims bezieht sich auf Habakuk 2 nach der Enttäuschung und sagt, mein Glaube ist stark und unerschütterlich. Ich schaue nun jeden Tag und jede Stunde danach, dass Christus kommt. Das Ende aller Tage ist gekommen und am Ende wird die Vision sprechen und so wie es Habakuk sagt, nicht lügen. Das heißt, Christi kommen wäre jeden Augenblick. Die Milleriten würden daher von nun an, immer wenn sie irgendwelche Treffen oder Versammlungen ansagten, dies begleiten mit den Worten, sofern die Zeit anhält, weil sie nicht genau wussten, wann er wiederkommen würde. Den Zeitpunkt erhielten sie dann zurück im August 1844. Und Samuel Snow war es hier auf einer Zeltversammlung in Exeter, durch den der Zeitpunkt zurückkam. Snow verkündigte, dass die Ankunft des Bräutigams in etwas mehr als 2 Monaten stattfinden würde. Und er begründete dies damit, dass ja bei Christi ersten Kommen er die Frühjahrsfeste erfüllt hatte. Deswegen würde er bei seinem zweiten Kommen die Herbstfeste erfüllen. Und das bedeutendste Herbstfest war der große Versöhnungstag, der in diesem Jahr auf den 22. Oktober fiel. Und damit, so Snow, würde die Wiederkunft Christi im 7. jüdischen Monat stattfinden. Und daher kommt der Name dieser Bewegung, die nun neue Hoffnung fand mit der Entdeckung dieses Datums, sie wurde als 7. Monatsbewegung bezeichnet. Snows Darlegung war sehr überzeugend. Und so berichtet uns Joseph Bates darüber, es wurde Licht gegeben und empfangen. Als das Treffen vorüber war, haben die Granithügel von New Hampshire mit in den gewaltigen Ruf eingestimmt, siehe, der Bräutigam kommt. Auch er sieht Matthäus 25 erfüllt, geht hinaus ihm entgegen. Und weil dieser Ruf kein Vergleich zu dem Ruf davor war, ist ihm bewusst geworden, das müsste doch der eigentliche Mitternachtsruf sein, weil der Ruf davor, den sie auch schon als Mitternachtsruf bezeichnet hatten, wo sie ja das Datum ja um 1843 entdeckt hatten, war kein Vergleich mit der Kraft, die in diesem Ruf steckte. Auch das tragen wir uns wieder ein. Augenzeugen berichten daher, zu Beginn war man dem genauen Zeitpunkt gegenüber ablehnend, aber die Verkündigung schien von einer unwiderstehlichen Kraft begleitet zu sein, welche alles ihr Entgegenstehende entkräftete. Es fegte über das Land mit der Schnelligkeit eines Tornados und erreichte die Herzen in verschiedensten und entferntesten Plätzen, fast zeitgleich und in einer Art und Weise, die nur die Annahme zuließ, dass Gott in ihr war. Könnte es also sein, dass Gott trotz des Fehlers, den die Milleriten machten, dass sie das Gericht mit der Wiederkunft gleichsetzten, dass Gott trotzdem in dieser Bewegung war und diesen Fehler zugelassen hat? Als wir uns schließlich dem Werk anschlossen, konnten wir nur ausrufen, wer sind wir, dass wir Gott widerstehen könnten. Es schien so unabhängig von menschlichen Mitteln, dass wir es nur als Erfüllung des Mitternachtsrufs verstehen konnten. Sie sahen dies damit nun als wahren Mitternachtsruf an. Aber am 22. Oktober kam Christus nicht. Und ihre Hoffnungen platzten. Das heißt, die Wiederkunft blieb aus, weil sie sich in dieser Sache geirrt hatten. Ja, sie haben Gottes Vorsehung und seiner Prophetie entsprochen. Sie haben das Gericht verkündigt, genauso wie Gott es sich gewünscht hatte. Aber sie irrten in dem Aspekt mit der Wiederkunft Christi. Diese Karte reicht bis zum 22. Oktober 1844. Ein anderes Mal wollen wir uns diese Karte anschauen, und zwar ab dem 22. Oktober 1844, wie es dann weiterging und wie Gott sie trotz ihres menschlichen Fehlers geführt hat.